ARD Sounds.
Ich habe mich nie bewusst dazu entschieden, ich will zölibatär leben. Ich wollte Priester sein, ich wollte Seelsorger sein und habe das einfach für mich in Kauf genommen, dass da zölibatäres Leben mit dazugehört.
Servus, ich bin Caro Matzko und das ist mein Podcast Zitronen, Leben am Limo, jede Woche in ARD Sounds. Ich interessiere mich fürs Zwischenmenschliche, für Leute, denen der Boden unter den Füßen weggezogen wurde, die aber trotzdem weitergegangen sind, denen das Leben Zitronen gegeben hat, die ein Leben am Limit gelebt haben und die daraus Limonade gemacht haben. Heute treffe ich Johannes Peuger und seine Frau Maria. Die beiden wohnen in einem kleinen Haus in einem Dorf in Niederbayern. Maria ist Mittelschullehrerin und hat ihren Sohn Manuel mit in die Beziehung gebracht. Und Johannes, der ist katholischer Pfarrer in Regensburg. Altkatholischer Pfarrer. Das Besondere an altkatholischen Pfarrern ist, dass sie nicht zölibatär leben müssen. Doch als Maria und Johannes sich kennengelernt haben, war er das noch nicht. Da hieß Johannes noch Frater Felix und war Novize, also in seiner Probezeit als Jungmönch im Kloster Windberg. Zitronen leben am Limo mit einer Liebesgeschichte, die erstmal verboten war.
Zitronen leben am Limo mit Caro Matzko.
Wir sind jetzt bei euch zu Hause, bei Johannes und Maria. Das ist schon was Besonderes. Seit wann wohnt ihr jetzt hier, Johannes?
Wann sind wir eingezogen? 2021, genau. Es ist so viel passiert die letzten Jahre, dass ich da echt ein bisschen manchmal die ganzen Daten durcheinander schmeiße.
Wenn man dir jetzt 2011 gesagt hätte, in 10 Jahren wirst du mit deiner Frau zusammenleben, hättest du das 2011 geglaubt?
Ja, nicht so wirklich. Da war der Lebensplan ein bisschen anders.
Genau, ja, ist unglaublich, was in so kurzer Zeit passieren kann. Und jetzt ist so richtiges Familienzuhause. Der Filius sitzt auch am Tisch. Manuel, das ist der Sohn von der Maria. Richtiges Haus, klassisch Niederbayern. Das mit Hund auch, Simba ist da. Das Einzige, was wirklich ein bisschen befremdlich ist, dass ihr Popcorn Mais im Garten anbaut und dass dieser Mais einfach 4 Meter hoch ist ungefähr.
Mindestens.
Das ist der größte Mais, den ich je gesehen habe. Und dass der Glaube so eine Rolle gespielt hat, ist für mich, ich bin so protestantisch gespielt. Ja. Welche Rolle hat es bei euch gespielt?
Das war normaler Teil des Alltags. Also es hat einfach irgendwie dazugehört. Meine Eltern waren jetzt auch nicht übermäßig fromm oder so. Man ist einfach sonntags in die Kirche gegangen, das hat dazugehört. Ich bin relativ früh Ministrant geworden, da auch die Leitung der Gruppe übernommen, dann eine Zeit lang. Und mir hat das einfach Spaß gemacht. Ich war gerne in der Kirche. Das war einfach schön. So ein bisschen Auszeit, was anderes einfach. Ja.
Und deswegen war auch klar für dich, gleich nach der Schule, ich studiere Theologie?
Ja, also der Weg schon. Die genaue Richtung war noch nicht so ganz klar. Ich habe einfach mal begonnen zu studieren in Regensburg, 2005 begonnen, 2011 abgeschlossen und war dann einige Jahre im Bewerberkreis für den pastoralen Dienst, also für die Pastoral- und Gemeindereferenten. Habe da auch verschiedene Praktika gemacht und dann in der Endphase des Studiums das Kloster Windberg kennengelernt, unweit von hier, in Sichtweite. Das ist wirklich ein besonderer Ort, liegt so auf dem Berg, so weithin sichtbar, uralte Anlage in Grundsubstanz von 1167, tolle Kirche.
Sehr, sehr prachtvoll. Mhm. Und was hat diese Begegnung mit diesem Kloster, mit diesem Ort bei dir ausgelöst?
Ja, ich musste meinen damaligen Chef begleiten. Der war Professor für Philosophie. Da war ich der Hibi. Und der musste in Windberg einen Vortrag halten, war aber mit PowerPoint völlig überfordert. Ich habe gesagt, du musst da mitfahren und mir tust da helfen bei der ganzen Geschichte. Und das habe ich gemacht. Und hinterher gab es dann noch eine Brotzeit und ein Bier. Und dann ist man mit den Patres ein bisschen ins Gespräch gekommen. Und es war gleich einfach irgendwie fast eine Faszination da. Die Prämonstratenser, also der Orden, wo das Kloster Windberg dazugehört, ist kein so klassisches Mönchskloster, wie man es so kennt. Ich habe immer gesagt, es ist so eine Art Pfarrer-WG. Die Brüder betreuen verschiedene Pfarreien, sind in der Sonderseelsorge tätig, Jugendarbeit, Bundespolizei, Gefängnis und so weiter. Also haben wir wirklich Bezug zum Leben, Bezug zu den Leuten, aber teilen halt ihren Glauben, ihren Alltag miteinander. Genau. Und das hat mich damals wirklich sehr überzeugt und dann haben wir eben nach dem Studium entschlossen, das probieren wir mal aus.
Ich finde es immer noch so krass. Also ich verstehe, dass man gläubig ist. Ich verstehe auch die Begeisterung für Kirche. Ich verstehe, dass diese Orte einem so viel geben können und dass auch so eine Gemeinschaft wunderbar ist. Was ich aber überhaupt nicht verstehe, ist, dass man auf jeden Fall sehenden Auges weiß, ich werde keine Sexualität in meinem Leben haben. Mhm. War dir das wirklich so bewusst?
Ja und nein. Also was zum Zölibat dazugehört, in der ganzen Fülle prinzipiell schon. Aber da war der Fokus einfach anderer zu der Zeit.
Was hat dir denn das damals gegeben, dass du gesagt hast, das möchte ich wirklich ausprobieren? Weil es ist ja ein großes Opfer, was man bringt mit dem Zölibat.
Ja, mit Abstand, also jetzt wirklich mit diesem 6 Jahren Abstand, glaube ich, dass schon früh die familiäre Situation eine Rolle gespielt hat. Meine Mama ist kurz vorher verstorben, ich habe keine Geschwister und ja, irgendwie war das vielleicht so ein bisschen Familienersatz. Und zugleich halt eine Möglichkeit, einfach das, was ich gelernt habe, meine Fähigkeiten, meine Ideen gut einbringen zu können.
Johannes entscheidet sich nach seinem Theologiestudium tatsächlich für ein Leben im Kloster. Und zunächst liegt eine mehrjährige Probezeit vor ihm. Erst das Noviziat, danach die Profess auf Zeit. Erst dann die endgültige Entscheidung, bleiben oder gehen. Im März 2011 packt Johannes also seine Lieblingsbücher ein, ein paar Kleidungsstücke und ein bisschen Deko, damit das Klosterzimmer sich auch nach seinem Zimmer anfühlt. Viel mehr braucht er nicht. Sein Gehalt wird künftig in die Klostergemeinschaft fließen. Er selbst erhält eine Art Taschengeld. Der offizielle Dresscode ist das weiße Habit, eine Kutte, das traditionelle Ordensgewand. Und nach seinen anstrengenden Abschlussprüfungen an der Uni hat Johannes als Novize plötzlich sehr viel Zeit. Er lernt die Gemeinschaft kennen, macht ein paar Seelsorgepraktika, ist zum Beispiel mit der Bundespolizei im Gefängnis im Einsatz und viel in der Jugendarbeit unterwegs. Als Ordensnamen sucht er sich Frater Felix aus. Felix ist lateinisch und bedeutet glücklich. Und das ist er auch erstmal. Dann kommt der Heiligabend 2011. Und dass dieser Abend sein Schicksal in eine ganz andere Richtung wenden wird, ahnt Frater Felix noch nicht. Denn pünktlich zu Weihnachten kommt Maria in die Kirche des Klosters Windberg. Sie ist gebürtige Windbergerin, kennt das Kloster und die Kirche in- und auswendig, weil sie lange Oberministrantin gewesen ist. Maria hat 2010 ihr Abi gemacht, war einige Zeit im Ausland und jetzt ist sie sowas von wieder da.
Und bin halt an Weihnachten wie jedes Jahr dann ins Sakristei hintere marschiert und habe jedem erst einmal frohe Weihnachten gewünscht, weil das hat man schon immer so gemacht und das macht man da auch. Und dann stand halt der Johannes, als der Neue, stand da in der Reihe und man denkt, mei, passt du, dir auch, frohe Weihnachten. Genau, und so haben wir uns zum ersten Mal tatsächlich gesehen und getroffen.
Und habt ihr gleich gemerkt, dass ihr euch mögt? Also das
geht. Nein, also sympathisch, ja. Das war so dieses, ja, der stand damit in der Reihe und es war für mich überhaupt keine Frage, dass ich den genauso druck wie die anderen und dass es genauso herzlich ist wie mit allen anderen, die ich da hinten kennt habe.
Aber was war 2011? Wo standst du da in deinem Leben? Wie alt warst du da und was war dein Masterplan?
2011 bin ich im Sommer aus Bolivien nach dem Abi zurückgekommen. Also ich war ein Jahr in Bolivien als Missionarin auf Zeit. Da in einem Mädcheninternat bei Palutinerinnen mitgearbeitet und habe mir da so meine Auszeit nach dem Abitur genommen und habe dann das Studium, ja, Lehramt für Hauptschulen damals, also Mittelschullehramt in München angefangen. Also ich war quasi frisch junge Münchnerin und war an Weihnachten halt wieder daheim.
Und wie ging's dir? Du hast jetzt gesehen, da kam diese strahlende blonde Frau und hat allen mit dieser herzlichen Art frohe Weihnachten gewünscht. Was hast du dir gedacht?
Ich habe mich einfach gefreut, da so herzlich begrüßt zu werden. Da man denkt, das ist auch ein spannender Mensch. Ja.
Zu welchen Anlässen seid ihr euch denn so über den Weg gelaufen?
Ja, die ganzen Festtage natürlich, wenn was war, Ostern, Weihnachten, irgendeine Jugendwallfahrt, waren wir gemeinsam im Vorbereitungsteam, aber dann auch relativ bald aus den Augen verloren.
Einige Jahre vergehen, bis Maria und Johannes sich wiedersehen. Maria wird in dieser Zeit Mutter von Manuel, dazu später mehr. Und Johannes geht erstmal ganz in der Jugendarbeit auf und erreicht 2016 einen entscheidenden Meilenstein. Er wird zum Priester geweiht. Aus Frater Felix wird jetzt Pater Felix. Sogar in seinem Ausweis steht das drin, sein Ordensname. Sein nächstes Ziel ist eine eigene Pfarrgemeinde. Und eigentlich scheint der Weg vorgezeichnet, aber die Gemeinschaft, in der Johannes einmal sein Zuhause gefunden hat, verändert sich in dieser Zeit. Und 2019, also nach 8 Jahren auf Kloster Windberg, merkt ausgerechnet Felix der Glückliche: Ich bin in Wahrheit nicht mehr glücklich.
Ich habe Windberg als sehr herzliche, als sehr lebendige und offene Gemeinschaft kennengelernt. Das hat sich aber im Laufe der Zeit irgendwie in eine ganz komische Richtung entwickelt. Die Arbeit ist immer mehr geworden bei vielen Mitbrüdern. Da sind einfach riesige Gebiete dann auch zu betreuen gewesen. Und ja, irgendwie ist alles so ein wenig auseinandergedriftet, so auseinandergelebt. Da kann man, glaube ich, wirklich so sagen. Jeder hat so sein Ding irgendwie gemacht. Und ja, nach innen ist einiges verloren gegangen. Es sind einige gegangen, entweder wirklich ausgetreten oder haben die Stelle gewechselt. Dann haben wir ein paar Todesfälle gehabt. Und ja, dadurch verändert sich die Gemeinschaft auch sehr. Und ich habe irgendwo gemerkt, ja, so ganz glücklich bin ich da nimmer.
Was hat dir gefehlt?
Was hat mir gefehlt? Zuneigung, glaube ich, das trifft es am besten. Einfach zu wissen, dass man so, wie man ist, mit allem, was man beschäftigt, einfach, dass man da sein darf und auch gesehen und gehört wird. Und dass nicht nur das zählt, was man jetzt in der Seelsorge erlebt hat und wie für Beerdigungen und wie für Hochzeiten und was weiß ich was.
Ich frage mich, wie das dann ist, wenn man in so einem Kloster lebt. Also diese Körperlichkeit ist dann ja gänzlich nicht existent.
Ja, das stimmt. Und das habe ich schon auch gemerkt, dass mir das wirklich auch gescheit gefehlt hat.
Und Mama ja nicht mal mehr da war.
Mama nicht mehr da, Papa verstorben, ja. Also dann als Vollweise.
Ja.
Ja, oh. Ja, waren schon auch harte Zeiten dabei. Also ganz krass war es so zu Beginn der Corona-Pandemie. Also noch bevor die ganzen Lockdown-Geschichten losgegangen sind, haben wir eine Firmengruppe damals aus Zolling betreut. Das ist da war so dieser erste Hotspot, ne, da hinter Freising. Und dann, oh Gott, da haben wir ja Kontakt gehabt. Was ist jetzt das? Und dann musste ich da zum PCR-Test ins Gesundheitsamt antreten. Und ja, und dann bist du erst einmal in Quarantäne. Das hat ja ewig gedauert, bis da dann einmal ein Ergebnis kam. Ne? Und das war echt so einer der härtesten Momente, ne? wo klar war, also alle meiden dich jetzt, weil du hast ja quasi die Pest und keiner weiß, was jetzt los ist mit dir. Das war echt richtig, richtig schlimm.
Hast du weinen müssen?
Ja, tatsächlich damals. Ja. Also da war ich wirklich gescheit am Boden zerstört. Ja.
Was ist bei dir in der Zeit passiert?
Ich habe 2014 schwanger gewesen und habe und immer Manuel gekriegt und habe dann mein Referendariat in Straubing angefangen, 2018, und bin aber auch nach Straubing gezogen, weil es eben betreuungstechnisch so viel einfacher war. Meine Eltern waren viel näher da. Ich habe in Straubing die Ref-Schule gehabt und ja, in der Zeit ist auch die Beziehung dann endgültig kaputt gegangen.
Und ihr habt euch wieder gesehen im Herbst 2019.
Genau, also.
Weil da bist du mit deiner Schule nach Windberg gekommen, aufs Kloster, zum Sozialkompetenztraining.
Richtig. Also es war meine erste Klasse eigene Klasse im REF, das war 5. Und ich habe gewusst, was liegt denn näher als Windberg. Also, und dann hat der Johannes auch diesen Kurs von meiner Klasse übernommen. Wusste ich aber gar nicht.
Ja, du hast gesehen, da meldet sich die Maria an, genau. Jetzt als Lehrerin. Hast du gewusst, was in ihrem Leben passiert ist?
Nein, gar nicht. Also tatsächlich, wir haben uns da wirklich total aus den Augen verloren gehabt davor. Und ich habe den Namen gelesen und habe mich einfach gefreut. Mensch, Maria kommt wieder mal, voll schön. Den Kurs mache ich selber. So, ich war damals der Zuständige, der die auch verteilt hat. Also ich hatte da Vorkaufsrecht auf die Klassen. Und genau, dann haben wir uns da wieder gesehen.
Ja, irgendwann einmal hast du gesagt, hast du getraut und hast mich dann gefragt, als wir Lehrer so zusammengestanden sind, ob ich denn eigentlich noch mein Papa von Manuel zusammen bin. Und dann habe ich nein gesagt und irgendwie war es dann relativ oft und relativ früh bei mir.
Mir hat es einfach wirklich interessiert. Also das war einfach wirklich pure Neugier. Und irgendwo hat dann was Klick gemacht. Schauen wir mal, was jetzt da.
Wo hast du es gemerkt? War es im Bauch?
Ja, das war total im Bauch. Ich bin so fast ein totaler Bauchmensch. Also, ja. Aber natürlich auch, der Kopf schaltet sich ja dann relativ schnell dazu. Ne? Ah, darf denn das sein? Und Bedenken waren natürlich da. Und mir war einfach Maria von Anfang an als Mensch total wichtig und als Gesprächspartnerin mit ihren Ideen und mit der Begeisterung, auch wie sie mit den Kids umgeht bis heute, das ist einfach, finde ich, was unfassbar Schönes und wollte einfach an diesem Leben anteilnehmen mehr. Und das,
du wolltest mehr Maria in deinem Leben?
Ja, genau. Natürlich für einen Vater ganz passend.
Wie bist du das angegangen, dass mehr Maria in dein Leben kommt?
Ja, da kam uns dann Corona zu Hilfe tatsächlich, weil wir einfach beide unfassbar viel Zeit gehabt haben. Und wir sind aber auch für Staatsbürger, der Söder hat gesagt, wir sollen spazieren gehen. Dann sind wir spazieren gegangen, ja, ganz klar.
Ich glaube, als wir angefangen haben, spazieren zu gehen, da war das gefühlstechnisch schon ja sehr vom Bauch Richtung Herz gewandert.
Also bei dir auch?
Ja.
Wie kam es bei dir? Wann hat es bei dir geklickt?
Wir haben relativ bald nach der Klassenfahrt haben wir die Fotos hin und her geschickt. Und du hast Anfang März Geburtstag. Und das war dann so der Startpunkt. Da habt ihr ihn noch gratuliert. Und ab dann war es eigentlich so, dass wir jeden Tag geschrieben haben und telefoniert haben und uns eben zu diesen Spaziergängen verabredet haben. Einfach total schön. Diese eigentliche Unsicherheit, was passiert mit Corona. Und es war irgendwie so, der Spaziergang, das war die Konstante. Und meine Eltern haben schon gar nicht mehr hinterfragt. Die haben einfach bloß einen Hund gegeben und einen Manuel aber genommen. Und ja, habe gesagt, ich gehe mit dem Felix damals noch spazieren. Oh ja, schön, gefreut uns. Und die haben sich einfach total mitgefreut, dass ich einen Menschen gefunden habe, mit dem ich scheinbar eine Verbindung habe und mit dem ich mich gut austauschen kann.
Das war bei mir ganz ähnlich, einfach so dieses verstanden werden. Ja, und
der Wunsch wird dann ja, wenn man sich wirklich verliebt hat, wird ja nicht weniger. Hast
nein,
du gedacht,
nein.
Warte ich mal, vielleicht entzaubert sich das. Was hat das schlechte Gewissen gesagt?
Das habe ich gut weggeschoben, so die erste Zeit. Das kam dann ein bisschen später wieder. Ich bin irgendwann in der Osterzeit zwischen Ostern und Pfingsten, war für mich dann klar, das ist jetzt dieses fehlende Puzzlestück, was mir gefehlt hat. Ich habe ja diese Unzufriedenheit mit mir ja schon lang rumgeschleppt und das Wohin war mir nicht klar. Und dann war es mir klar, wo es hingehen soll.
Johannes hat jetzt also eine Antwort auf die Frage, was ihm so lange gefehlt hat. Nähe, Zuneigung, das Gefühl, als ganzer Mensch gesehen zu werden. Aber eine Erkenntnis macht eine weitreichende Entscheidung ja nicht automatisch leichter. Und obwohl ich ja weiß, dass alles gut ausgegangen ist, schließlich sitze ich in der Küche von Johannes und Maria, fiebere ich nochmal so richtig mit, wenn die beiden von ihrer angespannten Zeit berichten. Johannes hat im Kloster ja nicht bloß gewohnt und gearbeitet. Er hat sich eine neue Identität dort aufgebaut. Er hat einen neuen Namen angenommen. Er hat eine Gemeinschaft gefunden, die nach dem frühen Tod seiner Eltern vielleicht auch Familienersatz war. Und er hat seinen Mitbrüdern ein Versprechen gegeben. Also ich bewundere Johannes wirklich sehr dafür, wie mutig er war, als er sich selbst eingestehen musste, dass sein Lebensentwurf, an den er aufrichtig geglaubt hat, einfach nicht mehr der richtige ist. Treu zu seinem ursprünglichen Versprechen zu bleiben, wäre für Johannes jetzt Untreue zu sich selbst. Das zu erkennen, braucht echt eine extra Portion Mut. Und ich kann mir vorstellen, dass es sich trotzdem wie Scheitern angefühlt hat. Und mehr noch, Johannes war ja klar, wenn er sich für ein Leben mit Maria entscheidet, folgt er nicht einfach nur der Liebe, die er für sie fühlt. Er wird auf jeden Fall eine ganze Menge Menschen, die ihm auch wichtig sind, damit enttäuschen. Und das stelle ich mir ungeheuer schwer vor. Und ich bedauere die beiden auch. Denn eigentlich ist diese erste Phase des Verliebtseins ja etwas Federleichtes und Wunderbares. Die Aufregung, die Vorfreude, der erste Kuss, wenn alles in einem so flattert. Hier schwang mit jedem heimlichen Kuss schlechtes Gewissen mit.
Hast du eine Zeit das Gefühl gehabt, du lebst ein Doppelleben?
Ja, definitiv.
Und wann war dann aber klar, die Zerrissenheit und das Geheimhalten muss aufhören?
Also spätestens nach Pfingsten, nach unserem Pfingsterlebnis da, diesem merkwürdigen.
Was für ein Pfingsterlebnis?
Ja, wir waren da kurz nach Pfingsten, das erste Mal in einem altkatholischen Gottesdienst. Muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Ich habe die Konfession, wo wir jetzt angehören, so 2017, 2018 mal kennengelernt, war da in Deckendorf und bin da mal hin in den Gottesdienst, einfach mal zum Schauen. Und komme in die Kirche rein, es war wirklich gescheit kalt, ich glaube, es war im Advent, ich weiß nicht mehr ganz genau. Und der Pfarrer kommt auf mich zu, ich habe mir gedacht, okay, ich habe vielleicht dir nicht zugemacht oder irgendwas falsch gemacht, so. Und der kommt aber total herzlich her. Oh, sie sind zum ersten Mal da, voll schön. Suchen sie einen Platz, wo sie sich wohlfühlen. Und da haben sie eine Decke, weil bei uns ist immer so kalt. Das war für mich ein totaler Türöffner, auch für unsere Konfession jetzt. Wo ich gemerkt habe, wenn man das schafft, dass Menschen sich so willkommen fühlen, das ist einfach richtig schön. Ja, und dann waren wir eben Pfingsten mal gemeinsam im Gottesdienst. Und der Michael hat über die 7 Gaben des Heiligen Geistes gepredigt. Rat, Stärke, Weisheit, Erkenntnis, Einsicht, Frömmigkeit und Gottesfurcht, so als die Dinge, wo man Gottes Geist irgendwo erkennen und spüren kann. Und hat dann immer so eine Gabe auf einen roten Zettel geschrieben und die ganz pädagogisch so in der Mitte schön hingelegt und immer ein bisschen was dazu erzählt. Und dann kam er zur Erkenntnis und die ganzen Zettel lagen da irgendwo in der Mitte und als er den Erkenntniszettel hinlegen wollte, kam ein leichter Luftzug und hat uns den vor die Füße gebet. Und da haben wir gedacht, okay, was sagt er denn jetzt? Fangt er an, ja, also Erkenntnis heißt für ihn, wenn man in so einer Entscheidungssituation steht, dass man irgendwann einfach weiß, wo der Weg hinführt und dass man dann auch die Kraft kriegt, um den Weg auch zu gehen.
Hast du den Thomas gefragt, ob irgendjemand den Zettel in eure Richtung gepustet hat?
Der konnte sich im Nachhinein gar nicht mehr an das erinnern. Also der hat gesagt, der hat das einfach wirklich nur ganz kurz herimprovisiert, der hat einfach keine Zeit mehr gehabt für eine vernünftige Predigtvorbereitung. Und für uns war es genau das Richtige. Und spätestens dann, also war es wirklich hundertprozentig klar, wir gingen den Weg gemeinsam weiter.
Wie lange hat diese Phase erstmal bis zu diesem Windstoß und diesem Zettel und diesem Beschluss, es ist ein göttliches Zeichen im wahrsten Sinne des Wortes, dass wir zusammenkönnen. Das ist ein großes Wort. Naja, aber es ist jetzt, liegt nahe, das so zu bezeichnen. Aber es war auf jeden Fall so ein schönes Zeichen von außen. Es ist natürlich Zufall, aber es hat euch ja auch geholfen in der Entscheidungsfindung. Für dich war es ja vielleicht auch nicht so leicht, weil du ja wusstest, du veränderst jetzt dieses Leben ganz massiv.
Das stimmt, ja.
Also, ist ja auch eine Verantwortung.
Wie es einem mit der Situation geht, also klar, deine Zerrissenheit war um einiges natürlich stärker als meine. Ich habe anfangs immer Sorge gehabt, wie es mit Manuel und dir funktioniert. Aber die war total unbegründet, weil das läuft mehr als nur gut. Also bin ich dir bis heute dankbar, dass du das tatsächlich so gemanagt hast und von Anfang an mit gemanagt hast. Also es hat sich ja relativ schnell nach Familie angefühlt. Also es war gefühlstechnisch schnell klar.
Gefühlstechnisch schon. Ich habe das, glaube ich, auch ein bisschen weggeschoben, aber diese Zerrissenheit bei mir war schon stark. Ja, wenn man sich auf so einen Weg einlässt, man verspricht ja auch was. Ne? Also jetzt nicht, dass man sagt, naja, okay, man ist jetzt halt da, man ist so irgendwie im Kloster und wenn es nicht passt, dann geht man halt wieder. Sondern der Anspruch war ja schon, das auch wirklich mit Ernst und gutem Willen auch durchzuziehen. Ich habe da sicherlich ja ganz, ganz viele Menschen auch total enttäuscht, aber es war der richtige Weg.
Wann hattest du das Gefühl, du enttäuscht jemand?
Eher so mit den Mitbrüdern, wo das Verhältnis einfach wirklich gut und eng war. Gerade die Älteren, die ja schon sehen, da geht jetzt ein Junge. Ja, und die halt einfach auch damit gerechnet haben, so, ja, da haben wir jetzt dann einen Jungen, der auch die Existenz sichert. Ne? Also das Kloster lebt von dem, was die Mitbrüder verdienen als Pfarrer oder in welchen Stellen auch immer sie arbeiten. Ja, klar, und wenn der Arbeitskraft wegbricht, hast du natürlich einen finanziellen Ausfall, das ist das Nächste. Von daher ist mir doch jetzt schon auch echt schwer gefallen, einfach auch da Wunden zu reißen.
Diese Phase zwischen, man ist emotional schon sicher, wann sagt man's? Also dieses, wie lange hast du es geschafft, das vor dir herzuschieben oder ausgehalten, das vor dir herzuschieben? Ja. Weil wenn man dann ja auch mal mit dem Abt gesprochen hat, man kann ja nicht von heute auf morgen die Koffer packen. Und diese Zwischenphase stelle ich mir unglaublich belastend vor.
Ja, das war es ja tatsächlich. Und ja, also das besagte Gespräch war dann am 29. Juni und ich bin dann Anfang Juli dann relativ rasch dann ausgezogen. Einfach als dann klar war, okay, es gibt da beruflich ein bisschen eine Perspektive. Ich meine, als arbeitsloser Theologe hat man jetzt nicht so viele Möglichkeiten.
Erinnerst du dich an eure Gespräche nach diesem Gespräch mit dem Abt, wo es dann wirklich einfach spruchreif war und keine Umkehr mehr möglich war? Wie war der Johannes dann, als er der Johannes wieder war und nicht mehr der Felix?
Oh, sehr gelöst. Also die Erleichterung, man hat den Stein, glaube ich, bis nach München gekehrt. Das war, man hat einfach gemerkt, da fällt eine Last runter und eine Last weg. Es ist, war eine wahnsinnig, einerseits schnelllebige, aber so intensive Zeit. Und ich war dann froh, als Sommerferien waren. Das Referendariat war dann relativ gut beendet und du hast einen neuen Job gehabt und dann ist so ein bisschen Ruhe und Sicherheit reingekommen.
Viele glückliche Fügungen haben dazu geführt, dass aus Pater Felix wieder Johannes wurde, nachdem er das Kloster verlassen hat. Als katholischer Theologe ist es nämlich gar nicht so einfach, einen neuen Job zu finden. Aber Johannes ergattert eine Stelle bei der Bundesvereinigung Lebenshilfe, die gerade frei geworden ist. Das ermöglicht ihm wiederum, eine eigene kleine Wohnung anzumieten, die er wiederum über einen Freund ergattern konnte. So ging die Reise ins neue Leben los. Und jetzt sitze ich in der Küche von Johannes, Maria und Manuel. Hund Simba schläft unter dem Tisch und grunzt ab und zu behaglich. Und ich frage mich, darf ich all diese Zufälle eigentlich auch göttliche Fügung nennen oder wäre das zu arg? Johannes erzählt mir vom christlichen Begriff des Kairos. Und der geht zurück auf die alten Griechen. Die haben unterschieden zwischen Chronos und Kairos. Chronos ist die Zeit, die vergeht. Kairos dagegen, das ist der richtige Augenblick. Ein Moment, in dem die Zeit plötzlich reif ist für eine Begegnung, eine Erkenntnis oder eine Entscheidung. Im christlichen Verständnis kann ein Kairos-Moment ein Augenblick sein, in dem ein Mensch Gottes Wirken oder einen Ruf zu erkennen glaubt. Das heißt nicht, dass Gott nachweislich an Pfingsten den roten Zettel mit der Erkenntnis vor die Füße von Johannes und Maria geweht hat. Vielleicht war es einfach nur ein Luftzug. Trotzdem, zum Kairos wird der Moment dadurch, dass er die beiden genau zur richtigen Zeit erreicht, dass sie in ihm etwas erkennen, für das sie innerlich längst bereit waren und dass sie den Mut finden, danach zu handeln. Von außen könnte man Johannes' Geschichte ja ganz easy als Abkehr von der Kirche erzählen. Ein Priester verliebt sich, verlässt das Kloster und entscheidet sich für Frau und Familie. Aber Johannes kehrt weder der Kirche noch seinem Glauben den Rücken. Er wechselt die Konfession zur altkatholischen Kirche. Entstanden ist die im 19. Jahrhundert, nachdem Katholikinnen und Katholiken die vom Ersten Vatikanischen Konzil beschlossene Unfehlbarkeit und umfassende Autorität des Papstes nicht anerkennen wollten. Anders als die römisch-katholische Kirche ist die altkatholische synodal organisiert. Geistliche und Laien entscheiden zusammen, die Gemeinden wählen ihre Pfarrerinnen und Pfarrer. Und schon 1878 hat die altkatholische Kirche den Pflichtzölibat aufgehoben. Ihre Priesterinnen und Priester dürfen selbst entscheiden, ob sie ehelos oder in einer Partnerschaft und Familie leben möchten. Vielleicht besteht Johannes Kairos also nicht nur in diesem roten Zettel, der im richtigen Moment vor seine Füße geweht worden ist, sondern auch darin, zur richtigen Zeit eine Kirche zu finden, in der er einfach Johannes sein kann.
Hattest du irgendwann auch einen Moment der Enttäuschung, dass dir wirklich gespiegelt wurde, wir sind extrem enttäuscht, dass du es als persönliches Versagen empfunden hast und dass du jetzt kein richtiger Christ mehr bist? Wurde dir sowas, das Gefühl gegeben irgendwann in diesem Prozess?
Ja, vereinzelt schon. Gerade aus dem Kollegenkreis, von anderen Priestern aus der damaligen Zeit und von ein paar sehr frommen Menschen hier aus dem Ort. Aber das ist denen eher ein Bier, das ist nicht meins. Ja. Da ist bei denen tatsächlich, glaube ich, einfach im Weltbild irgendwie was total erschüttert worden, klar. Das war mir schon bewusst, dass das manche auch sehr persönlich beleidigt aufnehmen werden, aber es hilft ja nichts. Ja.
Und dein Weg ist dann auch weitergegangen, nämlich zurück in deinen eigentlichen Beruf, allerdings ja, eben bei der altkatholischen Kirche.
Genau.
Wie kam es dazu, dass du die Möglichkeit hattest, dort Seelsorger zu werden?
Ja, ich habe mich, weil ich eben die altkatholische Kirche schon länger kannte, auch dann relativ schnell entschieden, nach dem Kloster auszutreten, ich trete auch dieser Kirche bei. Weil da klar ist, da kann ich so sei, wie ich bin und da ist das kein Thema und da dürfen wir halt unseren Weg gehen und das passt. Und es gibt bei uns in der Kirche das Modell der Priester im Ehrenamt. Den Weg bin ich dann gegangen erstmal.
Das heißt, was ist ein Ehrenamt jetzt?
Das war Ehrenamt, genau. Damals war es nur Ehrenamt. Okay. Und der damalige Pfarrer von Regensburg ist dann in der Zeit auch gewechselt und dann war die Stelle vakant. Ja, da hieß es, da kannst du dich doch mal drauf bewerben. Ne? Das fand man doch ganz cool. Und dann ja, im April 2022 habe ich den hauptamtlichen Dienst hier begonnen und bin total happy, dass sich das auch wieder so gefügt hat, dass genau zu der Zeit natürlich auch die Stelle frei wird.
Und wenn ihr jetzt auf die römisch-katholische Kirche und auch dieses Prinzip des Zölibats schaut, findest du das immer noch richtig? Oder sagst du, ich glaube, die katholische Kirche hätte mehr davon, wenn sie das öffnen würde?
Nein, also ich konnte nur für mich sprechen. Ich habe mir nie bewusst dazu entschieden, ich will zölibatär leben. Ich wollte Priester sein, ich wollte Seelsorger sein und habe das einfach für mich in Kauf genommen, dass da zölibatäres Leben mit dazugehört. Für die Menschen, die das bewusst machen, dass sagen, ich will allein leben und mich ganz auf meine Berufung konzentrieren, absolut richtig. Das zur Pflicht zu machen, kann man darüber diskutieren, aber das ist ja die Sache der römischen Kirche.
Ja, das entscheiden, beziehungsweise entscheiden viele nicht.
Genau.
So ist es dann, so, ja.
Genau, das ist gut formuliert.
Hat sich deine seelsorgerische Tätigkeit verändert, dadurch, dass du jetzt auch weißt, ja. Wie ist Liebe,
ja.
Wie ist Sexualität, wie ist es, ein Kind zu haben?
Mhm, absolut. Wenn ich so auf ältere Predigten schaue, nimm die immer wieder ganz gerne mal und schaue, ob es irgendwie Ideen gibt, die man auch heute noch brauchen könnte und so. Und würde ich manches so nicht mehr machen, auch bei Erstkommunion und Firmenvorbereitung und so. Wir haben früher immer ganz, ganz viele verschiedene Aktivitäten da gemacht und Termine. Und dann waren die Eltern schon immer völlig überfordert. Und jetzt verstehe ich, warum dass das so ist. Ne?
Habt ihr eigentlich geheiratet?
Ja, haben wir.
Wann?
Standesamtlich im Juni 22.
Das ging alles voll schnell.
Ging alles. Zack, zack, zack. Genau.
Und wie hat er den Antrag gemacht?
So, dass ich es nicht kapiert habe. Der Johannes hat mir einen Adventskalender gemacht mit lauter Sachen, die er an mir liebt oder toll findet.
Oh.
Ja, voll schön. Und ich habe mich jeden Tag gefreut. Aber Adventszeit ist halt wahnsinnig stressig und hektisch. Und es war halt, mal habe ich in der Früh aufgeruppelt, mal abends. Und
am 24. stand dann drin, weil ich den Rest meines Lebens mit dir verbringen möchte. Also geplant war ja, weil es eigentlich immer diese Adventskalender-Öffnungsaktion abends passiert ist, dass ich dann okay mit meinem Ring dann da stehe und so und dann das entsprechend ergänze. Und an dem Tag, ach, der Adventskalender in der Früh, schauen wir gleich, ach, ist das süß, okay, was müssen wir jetzt machen? Ich denke, oh, scheiße. Der gute Plan. Aber ich weiß gar nicht mehr, was ich dann letztendlich gesagt habe am Heiligen Abend, dann nachdem alles geschafft war. Aber du hast ja gesagt, die Kerzen brannten noch, genau. Ja. Immer gedacht, ich möchte es gerne da machen, praktisch an dem Tag, wo wir uns das erste Mal gesehen haben.
So, 11 Jahre genau. Später. Ich bin echt wahnsinnig begeistert von eurer Geschichte. Und für mich ist es eigentlich der total christliche Urwert, der gepredigt wird, die Liebe.
Ja, um das geht's, ja. Es waren schon viele anstrengende Zeiten dabei, aber es war es alles wert.
Wo seht ihr euch in den nächsten 11 Jahren?
So, was ja, jetzt darf es dann noch mal ein bisschen ruhiger werden. Das wäre jetzt schon in Ordnung. Bin jetzt in diesem Jahr auch zum Pfarrer meiner Gemeinden gewählt worden. Also sitzt da jetzt auch fest im Sattel. Und jetzt darf es einfach einmal ganz normal dahin laufen.
Also ich bin tatsächlich gespannt, ob wir normal können. Aber tatsächlich so ein bisschen, ja, Normalität, Familienleben, auch mal daheim sein und auf der Terrasse sitzen und einen Kaffee trinken. Es geht auch. Ja, auf das freue ich mich gescheit. Eigentlich auf alles, was kommt. Ich bin einfach unfassbar dankbar für die Zeit und für die ganzen Umstände, die uns da geschenkt worden sind.
Ich bin sehr gewachsen an der Zeit. Bin unglaublich dankbar für die Geborgenheit, die ich Tag für Tag spüren darf. Das ist was unfassbar Schönes und hat auch mein Blick auf Glaube auch nochmal verändert. Du sagst ja eben, man redet kirchlich so viel von Liebe, aber das ist auch ganz am eigenen Leib zu spüren und das jeden Tag erleben zu dürfen, das hat meine Sicht auf Glaube auch sehr verändert. Sehr zum positiven Glaube.
Das war Zitronen, Leben am Limo. Meine Gäste waren der altkatholische Pfarrer Johannes und seine Frau, die Mittelschullehrerin Maria Peuger. Beide sitzen immer noch wie frisch verliebt nebeneinander. möge das immer so bleiben. Wenn ihr eigene Zitronengeschichten habt, Gedanken zu dieser Folge oder Menschen kennt, die ich unbedingt treffen sollte, schreibt an zitronen@br.de. Um die nächste Folge nicht zu verpassen, lasst uns doch ein Abo da. An dieser Folge haben mitgearbeitet Redaktion Franziska Timmer, Lena Sauerer und Lauri Reichert. Produktion Rainer Schaller. Distribution Lena Sauerer. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Wenn ihr die Zitronen gern hört, dann gefällt euch vielleicht auch unsere große Schwester, 1:1 der Talk. Hier gibt's täglich ein persönliches Gespräch mit Menschen, die von ihren ereignisreichen Biografien, ungewöhnlichen Berufen, spannenden Einsichten oder von Momenten erzählen, die alles verändert haben. Mit Gästen, die etwas bewegen, ob prominent oder bislang unbekannt. 1:1 der Talk findet ihr natürlich auch in ARD Sounds.